Heute gibt es nicht nur ganz tolle Spielethemen, sondern auch einen ganz tollen Neuzugang. Also bleibt dran und findet raus, wer es ist. Hallo zusammen, wir haben es ja schon angekündigt und ihr habt es gerade auch im Intro gesehen. Wir haben hier nicht nur Ilias im Hintergrund, der schon zuwinkt. Die Hand viel zu nah an der Kamera, aber ist okay. Aber willst du einklatschen?
Das ist High Five, Kira.
Also ja, die größte Hand der Welt, okay. Wir haben auch Michael Reinke da als Neuzugang zum ersten Mal beim Game Talk, glaube ich, oder? Irre ich mich da?
Ja, moin, hört ihr mich? Hey. Alles cool? Ja, ich bin das erste Mal dabei, es freut mich sehr. Ich bin sehr, ich fühle mich geil.
Moin, Micha.
Na, bist Tachchen. Du schon aufgeregt?
Aufgeregt?
Ja, weil es wahrscheinlich hier ein bisschen unorganisierter vorgeht als bei Game
2. Wir haben einfach, genau, es muss ein bisschen schneller gehen hier alles, ne? Hab ich gerade gemerkt, ich habe mich schnell angeklinkt und so weiter. Hab gerade noch ein paar Links gesammelt und so. Und es ist ja auch nicht monothematisch wie beim Moontalk, sondern ihr habt ja ein bisschen mehr so den bunten Strauß an Themen.
Ja, genau, man muss überall immer so ein bisschen drin sein. Ja. Wir haben ja immer den Ablauf, dass wir erstmal drüber sprechen, also was man eigentlich gezockt hat in letzter Zeit. Und da finde ich es ja interessant, was hast du denn gezockt, Michael?
Ja, ich habe unter anderem Cyberpunk gespielt und so, ne? Ich glaube jetzt mal so. Habe ich aber schon viel zu erzählt. Kann man aber gleich noch was zu sagen, weil es sind ein paar neue Infos draußen, die ich ganz interessant fand. Und außerdem habe ich gerade angefangen mit Ori 2. Also ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich liebe den ersten Teil. Ich habe den damals liegen gelassen, weil ich keine Zeit hatte dafür. Mhm. Aber finde ich jetzt schon mal wieder sehr anrührend. Also ich war den Tränen nah.
Ich hätte dich überhaupt nicht so eingeschätzt, dass du Interesse an Metroidvania spielen hast. Hab dich eher so als der krasse Grafikboy eingeschätzt, der nur die krassen Brecher wie Star Citizen oder Cyberpunk spielt.
Also die spiele ich natürlich am liebsten, aber ich muss sagen, selbst wenn das die Wahrheit wäre, wäre Ori ein Kandidat dafür. Weil für mich ist das ehrlich gesagt eins der hübschesten. Ich nenne es einfach mal Jump'n'Run. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt, ja, es ist Metroidvania, aber Dingsbums-Spiele, die ich je gesehen habe, 2D-Spiele. So. Mhm. Und ich finde das einfach ultra krass, was sie da mit verschiedenen Bildebenen, die einfach nur voneinander weglaufen, für einen krassen Tiefeneffekt erzeugen. Wie wunderschön das da gezeichnet ist. Das sieht ja alles aus, als hätte es, keine Ahnung, hätte man es mit so einem Aquarell gezeichnet. Und so. Also ich finde es richtig Hammer und die Musik ist sowieso Killer. Also ich finde, das ist wirklich eines der besten Spiele, die es gibt. Überhaupt. Ist in meiner Top 10 fast drin.
Ach, krass. Warst du auch so emotional berührt wie viele andere? Oder meinst du, der zweite Teil nimmt das nicht so mit wie beim ersten?
Der zweite Teil macht das, finde ich, noch besser. Also ich bin, alle sind ja von dieser Musik immer getriggert, die da anfangs kommt, diese Piano-Musik und so. Oder nee, ist denn das Piano? Ich weiß gerade gar nicht. So Frauenstimmen sind da, so schwebende Frauenstimmen. Und dann siehst du immer diese großen Kulleraugen von der Eule und dieses kleine Ori-Viech dann und so weiter. Und eigentlich ist es echt extrem kitschig. Eigentlich ist es richtig eklig kitschig so richtig klebstoffartig. Aber es ist irgendwie so gnadenlos gut gemacht, dass es mich trotz der plakativen Weise total mitnimmt. Also ich bin davon berührt. Vielleicht, ich weiß nicht, irgendwas treffen die bei mir, lösen die bei mir aus.
Ja, komisch, ich komme irgendwie gar nicht so in Metroidvania rein. Ich versuch's immer und es gibt echt gute, aber ich verlaufe mich ständig und weiß nicht mehr, wo ich eigentlich weiter kann, sobald ich neue Fähigkeit gelernt habe. Mhm. Und das ist immer so mein großes Problem. Und ich bin in der Beziehung recht ungeduldig. Wenn ich nicht weiß, wo es weitergeht, habe ich schon keine Lust mehr. Und ich find's schade. Und deswegen habe ich halt Ori 1 auch noch nicht gespielt, weil ich ja einfach keine Geduld dazu habe.
Also das Spiel ist bockschwer, das ist eher das Problem. Aber die Metroidvania-Komponenten, da würde ich mich nicht von abschrecken lassen. Das ist total. Die Map ist grau und da, wo es grau ist, gehst du hin. Und wenn du merkst, ja, scheiße, da komme ich nicht weiter, dann liegt es daran, dass du den Skill dafür nicht hast. Und dann gehst du halt woanders lang. Also ich finde es relativ selbsterklärend. Und wenn du Bock hast, kannst du halt noch ganz viele extra Sachen finden. Aber die Orientierung fand ich null schwierig bei Ori. Vor allem beim zweiten Teil ist noch weniger. Und ist auch ein bisschen leichter geworden. Aber wenn überhaupt, dann ist das tatsächlich die Spielmechanik. Ich kenne viele Leute, die haben Ori, weil es zu schwer ist, aufgehört. Zum Beispiel Miri von Game 2 hat aufgehört, weil sie gewisse Sprünge einfach nicht hinbekommen hat, die das Spiel so erfordert. Was echt schade ist, weil, wie gesagt, super geil.
Ja, ich muss sagen.
Wenn man generell Bock auf das Genre hat, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, man sollte sich auf jeden Fall Hollow Knight angucken.
Ich wollte es gerade erwähnen.
Man muss es mal ganz kurz sagen. Es ist eigentlich mindestens genauso geil wie Ori. Bloß ist es nicht so schnulzig und cheesy, sondern es ist düster, es ist trotzdem niedlich und schön. Es ist wunderschön, will ich sogar sagen. Und geht sogar ein paar Schritte weiter, was so dieses typische, was so typische Metroidvania-Elemente angeht. Weil da hast du zum Beispiel, wenn du in ein neues Gebiet reinkommst, überhaupt keine Map. Aber es ist halt Teil des Designs, dass du dich halt erstmal zurechtfinden musst und schauen musst, okay, was geht hier eigentlich ab? Es ist Ziel, auch so ein bisschen, dass du dich verläufst und so gewisse Merkmale der Umgebung dir einzuprägen, bis du dann halt den Kartografen siehst oder findest. Und das ist auch so geil, wie sie den Kartografen immer wieder so ein bisschen versteckt haben. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Einer meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt und kann es kaum erwarten, bis der zweite Teil irgendwann hoffentlich erscheint.
Ja, die Hollow Knight-Karte, die zückt Colin auch jedes Mal, wenn ich dann Ori anbringe so, und sagt immer, nee, das ist aber noch geiler. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, aber ich muss Alter, das dann wohl auch mal ausprobieren.
Also ich muss auch sagen, ich habe ja gerade gesagt, mein Problem ist, dass ich mich meistens verlaufe und ich weiß, wo es weitergeht. Und das ist bei Hollow Knight, muss ich sagen, ein großes Problem. Dabei habe ich schon Items, wo ich die Karte recht zügig aufrufen kann und ich genau weiß, wo ich bin. Aber es gibt dann schon versteckte Wege, die dir am Anfang gar nicht auffallen und du durch Zufall vielleicht erst hinkommst. Aber es ist wunderschön, es lässt sich so flüssig spielen. Ich habe noch nie in einem Spiel bemerkt, dass, wenn ich einen Sprung drücke oder sowas, dass es sofort ausgeführt wird. Das ist so smooth, das hat mich von Anfang an beeindruckt. Eigentlich allein diese Mechanik, das ist einfach so smooth.
Boah, du hast den zweiten Teil noch gar nicht gespielt, ne? Auf der Gamescom oder so.
Nee.
Wieso? Boah, ey, das ist da noch mal so viel krasser. Es ist so abgefahren, wie geil sie das hinbekommen haben, dass das so smooth ist und diesmal auch so dynamisch. Du spielst ja jetzt Hornet, also diese Spinnenlady. Und die ist halt so krass, die macht halt einen Salto, während sie springt und während sie sich so an einem Abgrund festhält, macht sie dann nochmal so einen geilen Move und dann springt sie nochmal drauf. Es ist traumhaft. Also ich kann nicht oft genug von Hollow Knight schwärmen. Ich nutze jede Möglichkeit.
Ja, ich finde halt auch den Schwierigkeitsgrad sehr angenehm. Am Anfang dachte ich erst, okay, warum sagen alle, dass das so schwer ist? Aber das steigert sich auf jeden Fall, je weiter man spielt, wo man dann wirklich abwägen muss, okay, was für Fähigkeiten hole ich mir jetzt? Man kann ja sich so Items noch besorgen, die dann wirklich hilfreich sind. Da muss man ein bisschen mitdenken. Also von mir auf jeden Fall auch Daumen nach oben. Ich habe es immer noch nicht durch. Das ist ein bisschen eine Schande so für mich, aber richtig nice. Hast du sonst noch was gespielt, Ilias?
Ich habe was richtig Lames gespielt. Das ist eigentlich Quatsch, dass ich das hier erwähne, aber ich mach's jetzt einfach mal trotzdem. Ich habe Mario und Luigi Abenteuer Bowser gespielt.
Ich such das mal raus.
Ja, mach das mal. Wieso? Ey,
das liegt hier schon seit Ewigkeiten rum, ist damals für den DS rausgekommen und jetzt vor ein paar Monaten oder ich glaube auch schon mittlerweile über ein Jahr her, auch für den 3DS erschienen. Ich mag die Mario und Luigi Sachen immer ganz gerne und das ist halt so ein Rollenspiel, das mich noch so am ehesten an Paper Mario erinnert. Die gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr so wirklich. Bloß lustigerweise, dass jetzt nächsten Monat eins rauskommt, das so mehr den Original Paper Marios und den Rollenspielen wieder näher kommt. Aber ja, ich wollte das mal gucken, ich wollte mal anspielen, weil auch Fabian mir immer wieder ein Ohr abkaut, wie toll er es findet. Und ich halte sehr viel von Fabians Meinung. Aber ich muss sagen, es ist nett und schön. Es ist zu viel Tutorial, es wird ein bisschen zu viel geredet. Es ist sau einfach. Nach 20 Stunden oder so bin ich immer noch nicht gestorben. Oder hat noch kein Game Over gehabt oder hat nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche wichtigen Entscheidungen während eines Kampfes oder so treffen muss. Es ist ein bisschen seicht, aber ich mag die Atmo und es ist ganz nett. Aber mehr will ich dazu auch ehrlich gesagt gar nicht verlieren.
Aber ich finde die Vorstellung, in ein Mario und Luigi Rollenspiel eintauchen zu wollen, in die faszinierende, facettenreiche Welt von Super Mario, ist das nicht irgendwie abwegig? Oder?
Ja, es ist tatsächlich, wenn du das im Vergleich, wenn du das vergleichst mit so anderen Rollenspielen, ist es natürlich so ein bisschen seicht. Aber gerade so das erste Paper Mario, er hatte so geile Stories drin, das war jetzt nichts Weltbewegendes, also da, die werden nicht den Pulitzerpreis für bekommen. Aber es war schon ganz interessant, wie sie versucht haben, so Spielmechaniken einzubauen, diese in die Story mit einzuverweben. Und gerade im Kontext von Mario, die du normalerweise nicht kennst, also dass sie dieses Paper-Ding halt als Grundlage genommen haben, um Gameplay und Story mit zu verbinden, das war schon ganz geil. Und die Charaktere waren lustig, es ist super geschrieben stellenweise, super witzig. Die deutsche Übersetzung ist Hammer. Man kann das schon mal zocken. Ich habe gehofft, dass so Mario und Luigi, also das Abenteuer Bowser, so in dieselbe Kerbe schlägt. Tut es stellenweise auch. aber nicht so krass oder nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Der Impact fehlt mir da so ein bisschen. Es ist mir jetzt schon fast zu seicht.
Hast du Mario und Luigi Partners in Time gespielt? Ich glaube, es kam für ein 3DS.
Partners in Time, war das das allererste, das auch für den Game Boy Advance rausgekommen ist? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das für den Game Boy Advance damals gespielt habe, als es rausgekommen ist. Ich glaube, in der 8. oder 9. Klasse. Das fand ich richtig geil.
Ja, ich habe es auf dem 3DS gespielt. Vielleicht kamst du noch mal raus, oder wir reden über andere Titel. Aber
ich glaube, es kam auch als Remake noch mal.
Ah, okay. Ja, das finde ich nämlich auch richtig cool. Das war einfach, für mich war es das erste Mal Mario komplett anders gespielt, mit schönen Timings, wo man dann die Mini, ihre Baby Mario und Baby Luigi durch die Gegend kicken kann und die knallen dann gegen Gegner und machen Damage. Also das fand ich schon cool. Aber es ist halt auch mega lang, auch nicht so anspruchsvoll. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Endboss eigentlich auch nicht schwer war. Er hatte nur eine sehr lange Lebensleiste, die man nicht sehen konnte. Man wusste also einfach nicht, wann er stirbt. Und es hat mich dann schon ein bisschen abgeturnt, muss ich sagen, dann gegen Ende.
Ja, muss ich leider auch zustimmen. Also auch hier bei Abenteuerbau, es ist halt nicht schwer. Es ist super zäh stellenweise. Man spielt hauptsächlich so für die Story in Anführungsstrichen. Also Story viel mehr Dialoge, wie schön sie stellenweise geschrieben sind. Aber wie gesagt, es fällt auch so ein bisschen ab im Vergleich zu den Paper Marios oder zu den ersten Mario und Luigi Spielen. Wird auch als eines der besseren gehandelt, aber ich find's nett. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen mehr auf das Paper Mario, das jetzt nächsten Monat für die Switch rauskommen wird.
Ja, sehr gut.
Und jetzt kommen wir mal zu den richtigen Spielen. Was hat denn Micha da rausgeholt?
wie gesagt, meinst du jetzt Cyberpunk oder was?
Ja, generell. Hallo. Ich habe tatsächlich auch Lust, ein bisschen über Cyberpunk zu sprechen. Weil ich habe eine Frage, Michael.
Ja.
Eine Frage. Raus.
Ich weiß alles. Das Witzige ist ja, und bevor du fragst, ich darf tatsächlich alles beantworten. Das finde ich so krass. Es gab, die haben mir halt einfach nur eine 4-Stunden-Slot gegeben, aber ich durfte ja machen, was ich wollte. Und das finde ich schon sehr ungewöhnlich für so ein Anspiel-Event. Insofern kann es tatsächlich sein, dass ich, frag ruhig.
Ja, das ist tatsächlich eine generelle Frage. Und zwar, wenn ich mir das so alles anschaue, also vor allem, was so diesen Hype-Cycle gerade angeht, wie viele gerade steil auf dieses Spiel gehen. Du kannst gefühlt nichts auch nur halbwegs Kritisches über das Spiel sagen, ohne dass gefühlt ein ganzer Mob dich vernichtet im Internet.
Ist das so?
Ja, ich habe auf jeden Fall das ein oder andere Mal habe ich so meine Bedenken geäußert und ich habe keine netten Nachrichten bekommen.
Okay, abgefahren, weil ich habe das Gefühl, es wird gerade gelästert. Oh ja, Entschuldigung.
Ja, das kann sein jetzt mit den ganzen Previews, aber die Frage, die ich eigentlich habe, glaubst du, dass das auch so ähnlich sein kann wie mit No Man's Sky, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm sein wird, aber trotzdem, dass der Hype und dass die Vorstellungen schon so krass nach oben schnellen, dass das Spiel diesen Vorstellungen oder diesen Wünschen nicht gerecht wird?
Nee, den Vorstellungen kannst du ja schlecht gerecht werden. Genau, das ist wie bei jedem großen Spiel. Das kann ja gar nicht so gut sein, wie Leute sich das vorstellen. Und wenn man mal bedenkt, dass Witcher 3 eigentlich relativ alleinstehend ist mit dem, was es alles macht, mit dieser fetten Open World, mit den 5000 supergeilen Quests, mit der eigentlich besten Grafik im Open-World-Bereich immer noch neben Red Dead und so, dann haben die ja ihre eigene Messlatte gelegt und meiner Meinung nach müssen sie da nicht drüber springen. Sie müssen sie eigentlich nur nochmal erreichen mit einem anderen Setting und einem anderen Vibe. Das Problem ist einfach, dass die Leute denken, okay, das ist jetzt Next Step, also quasi Witcher 3 plus X an jeder Stelle. Und das weiß ich nicht. Ich bin relativ sicher, dass es Witcher 3 das Wasser reichen kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es jetzt auch in jeder Hinsicht besser wird. Wir haben vorhin ja, glaube ich, noch darüber gesprochen, Kampfsystem von Witcher 3 war zum Beispiel nie sehr beliebt. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Cyberpunk anders wird, weil auch da jetzt schon wieder die ersten Previews ja draußen sind. Ich bin scheinbar nicht der Einzige mit der Meinung, dass das Kampfsystem vielleicht nicht unbedingt die Stärke des Spiels werden wird, sondern eher andere Dinge. Es gibt Spiele wie Sekiro und Spiele wie God of War, die einfach das perfektioniert haben. Und ich sag mal, das Highlight wird es schon mal nicht. Aber ich sag mal so, in seiner Gänze wird es trotzdem schon super geil. Es ist halt nur die Frage, ob es unglaublich geil wird. Das ist quasi, das bleibt offen.
Ich kann halt leider überhaupt nichts dazu sagen. Ich habe mir nichts zu Cyberpunk angeschaut. Ich habe mir auch nicht die Sendung angeschaut, die wir letzte Woche dazu gemacht haben, weil ich mir nichts vorwegnehmen möchte. Aber ich kriege immer wieder Infos, dass auch Leute Angst haben, dass es zu detailreich ist. Ein bisschen wie in Red Dead 2, dass jede Kleinigkeit irgendwie eine Aktion erfordert. Kannst du das bestätigen?
Nee, das gar nicht. Also das ist ein ganz direktes, actionlastiges Spiel. Also das ist überhaupt nicht dieses schleppende, dieses cineastische Gameplay von Red Dead, was ja viele nicht mochten, hat es gar nicht. Also das ist Was du, glaube ich, meinst, sind die vielen Optionen, die man hat. Also man hat quasi unendlich viele Rollenspielmöglichkeiten, wie man seinen Charakter skillen kann. Also wirklich gefühlt 5000 Talente, in die man investieren kann. Die Augmentierungen, die man in den Charakter einbauen kann, die optischen Veränderungen des Charakters und dann auch noch die Quests, die man ja quasi auch noch auf verschiedensten Wegen lösen kann, wie bei Deus Ex mit verschiedensten Herangehensweisen und den ganzen Gesprächsoptionen. Und deswegen ist quasi, sagen wir mal, die spielerische Freiheit, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, ist so enorm, dass man glauben könnte, dass sie sich daran verschlucken. Okay. Und ich habe auch schon in dem Game Review Talk gesagt, dass das für mich auch der Grund ist, warum sie es so verschoben haben. Nicht wegen Bugs, nicht wegen Grafikfehlern oder irgendwas, sondern weil das Balancing quasi wahrscheinlich allein schon 2 Jahre dauern müsste. Von diesen ganzen Optionen, die man hat, spielerisch.
Ich habe mir auch überlegt, dass eventuell auch ein Grund sein könnte, dass sie das für die Next Gen auch direkt zum Start bringen wollen. Weil die ganzen Bilder, die du gesehen hast, haben sie das, ist das richtig, dass sie das auf einem fetten Rechner einfach gespielt haben? Oder abgespielt haben? So, und ich kann mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, wie das, was wir gesehen haben, auf einer PS4 oder Xbox One läuft. Oder wie das dann genau aussehen wird.
Na gut, also Witcher 3 sehr läuft auch auf der Switch, aber du weißt ja, wie es aussieht.
Ja, eben, das ist der Punkt. Man sieht nur die geilsten Szenen von Cyberpunk und man sieht es nur im besten Licht. Aber wie das dann auf der PS4 oder Xbox One aussieht, keine Ahnung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es auch verschoben haben, um pünktlich halt mit den Next Gen eine geile Version abzuliefern.
Ja.
Aber gut, das ist halt nur meine Spekulation, ne?
Hey, manchmal liegst du auch richtig, das kann natürlich sein. Ja. Vielleicht hast du noch irgendwelche Insider-Infos, von denen wir nicht wissen und du willst es noch nicht verraten oder so.
Also die Next-Gen-Versionen, die kommen, aber die kommen halt erst in, ich glaube, 2021 Ende oder so haben sie gesagt. Und die Versionen, die jetzt zum Launch rauskommen, haben sie ja schon gesagt, wie PS5 und Series X sind im Grunde nur in Anführungsstrichen 4K und eine höhere Framerate. Und eventuell die PC-eigenen Raytracing-Effekte, das weiß ich aber nicht. Mhm. Kommen wir übrigens gleich noch zu den Raytracing-Effekten, das finde ich irgendwie ganz cool. Aber ich glaube auch, dass wahrscheinlich dann zum Launch die PS5 und Xbox Series X-Versionen aussehen werden wie die PC-Version, die jetzt alle im Video gesehen haben. Und die PS4 und Xbox One-Versionen eventuell doch einen Zacken schlechter. Das wird sich zeigen, wie viel schlechter am Ende. Ich weiß, dass zum Beispiel das Gameplay, was im Internet jetzt rumfliert, ich glaube, diese 25 Minuten am Stück da, die sind angeblich schon mal ohne Raytracing. Mhm. Das heißt, das, was ich gespielt habe, sah besser aus als das Video, was wir im Beitrag verwenden konnten und was auch jetzt offiziell quasi unterwegs ist. Ob es jetzt deswegen die PS4-Version war, das ist irgendwie gerade ein bisschen verwirrend alles. Das weiß ich auch nicht. Aber zumindest diese 8 so tollen Lichteffekte, die wirklich cool waren, sind nicht mal drin im Video.
Weißt du denn, welche Specs denn genutzt wurden am Rechner? Oder weißt du ungefähr, was für einen Rechner man bräuchte, damit er auch RTX überhaupt supporten kann?
Also ich habe gerade, ich weiß nicht, ob die Regie die Bilder schon aufrufen kann. Ich habe gerade einen Link geschickt. Und zwar genau, da gibt es ein paar Bilder von Nvidia offiziell, wo sie eben die einzelnen Raytracing-Effekte vorstellen. Da die bei mir alle an waren, also hier seht ihr genau dieses diffuse Licht sozusagen. Das heißt nichts anderes, als dass die Lichtstrahlen sozusagen nochmal wegbouncen, sodass die Umgebung von den Lichtquellen auch nochmal indirekt beleuchtet wird. Was immer das besonders Tolle an Raytracing ist. Also nicht nur direkte Lichtquellen, sondern auch das Wegbouncen des Lichts. Dann hier diese besagten Schatten, die letzten Endes ein aufwendiges, die Stühle und so weiter, wie die den Schatten werfen, sind auch über Raytracing gelöst. Und, das war das letzte Bild. Ich kann es gar nicht auseinanderhalten. Aber es sind jedenfalls, gibt es kaum Spiele, die alle Raytracing-Optionen nutzen. Und Cyberpunk scheint das erste Spiel zu werden, was wirklich die Reflections, die Shadow Maps und auch das Diffuse Lightning quasi alles drei mit drin hat. Ich meine, Miles hat mir gesagt, dass bei mir nur 2 von 3 Effekten an waren. Aber gut, wie gesagt. Und auf deine Frage zurückzukommen, insofern, das sind ja alles Features von in erster Linie die 2000er-Serie jetzt gerade stemmen kann. Es gibt ja auch eine Cyberpunk-Version der GeForce 280 und die wird sicherlich dafür erforderlich sein. Oder eben die kommende Ampere-Generation heißt sie, glaube ich, also die 3000er-Serie, die das wahrscheinlich dann alles nochmal performanter darstellen kann. Ich schätze also, diese Vollversion von Raytracing, die da drin ist, braucht ihr schon die dicke dicke Grafikkarte, geil, die dabei bestimmt im halben Jahr nochmal billiger sein wird, wenn dann die 3000er-Serie draußen ist. Insofern wartet vielleicht noch ein bisschen.
Naja, ich habe eine 2070, aber manchmal bin mir trotzdem nicht sicher, ob das dann immer noch so geil aussieht. Das finde ich immer so schwierig, wenn krasse PC-Games rauskommen und die teasern das immer mit ihrer wunderbaren Grafik und Raytracing an. Und dann denkst du dir, okay, jetzt hole ich mir das und dann sieht es bestimmt genauso geil aus. Und obwohl ich der Meinung bin, mein PC hat Power, sieht es denn immer noch nicht vergleichbar aus. Zum Schluss bin ich eher enttäuscht, wo ich mich frage, vielleicht ist es auch schlauer, wenn man es nicht direkt zeigt, was eigentlich das Game alles kann. Und danach ist man umso überraschter wie bei Control. Ich weiß gar nicht, ich habe aber das Gefühl, die haben das nicht so promoted, ihr Raytracing, und das sah ja auch richtig geil aus.
Genau, stellenweise. Control war so ein Showcase dafür eigentlich, ne, weil ständig irgendwas gespiegelt und geglänzt hat. So. Ich persönlich bin ja nicht so der Riesenfan von Raytracing. Ich finde das schon cool, aber ich habe immer ein bisschen Angst, dass sie quasi verpassen, an anderen Stellen der Grafik reinzubuttern und quasi alles in diese Lichteffekte setzen. Weil ich fand zum Beispiel, dass Texturen von der Umgebung oder auch die Figuren alle eher einen Tick schwächer sind als in Red Dead Redemption 2, auch in der PC-Hardcore-Version, die ich gezockt habe. Das heißt nicht, dass es schlecht aussieht, es sieht immer noch schweinegeil aus, aber an den Punkten so zum Beispiel sind sie nicht meiner Meinung nach jetzt State of the Art. Da gibt es jetzt schon hübschere Spiele. Aber eben, es kommen eben diese Raytracing-Effekte on top, die es vielleicht wieder ein bisschen rausreißen. Aber mir wären, sagen wir mal, noch detailliertere Umgebungen oder noch geilere Gesichtsanimationen wichtiger gewesen. Mhm. Aber das ist immer Geschmackssache. Wir hatten letztens erst einen Montag drüber, wie wichtig einem was ist. Das ist, ja, immer so ein bisschen Geschmackssache.
Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, schauen uns einen kleinen Spot an und dann reden wir noch ein bisschen weiter über Games. Also bleibt dran.
Next time on the Outriders broadcast, we'll be taking a look at the journey into the unknown, plus the characters joining your adventure as you battle through a hostile world. We'll also be showcasing a brand new area and delving deeper into our next class, the Pyromancer.
Da sind wir wieder. Wir haben gerade über Cyberpunk geredet. Gibt's da noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest, was du vielleicht am geilsten fandest in dieser Session? Ist dir irgendwas besonders aufgefallen?
Also wir hatten, wie gesagt, schon den langen Game Talk jetzt drüber. Mhm. Es sind jetzt noch so ein paar News rausgekommen, dass es Zufallsencounter gibt in der Stadt, um, sagen wir mal, die Stadt noch lebendiger wirken zu lassen. Und die sind mir zum Beispiel nicht begegnet. Ich bin mit dem Auto durch die Stadt gefahren, das ist mir nicht passiert. Sie haben jetzt auch gesagt, man kann sich teleportieren, statt mit der U-Bahn zu fahren. Ursprünglich war das so ganz realistisch geplant, um von einem Ort zum nächsten zu kommen in der Stadt, steigst du in die U-Bahn als Schnellreise. Jetzt haben sie wohl auch das über den Haufen geworfen und man kann einfach schnell reisen, wie man es aus Witcher kennt, mit den Schildern wahrscheinlich. Lauter so kleine Details kommen gerade zum Vorschein, weil, und das ist ja das Witzige, jeder Journalist, der da war, ja auch anders gespielt hat. Also mein Review ist komplett eigen, das von der GameStar ist komplett eigen, weil jeder sich auf was anderes eingeschossen hat. Insofern, wenn man einfach mal alle Reviews sich reinzieht, die so im Netz so rumschwirren, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck vom Spiel eigentlich, wie es gerade ist. Mhm. Oder vielleicht so den besten, weil jeder eben nur so eine Perspektive quasi hatte. Ne? Ich bin zum Beispiel einfach mit dem Auto durch die Gegend gefahren, wollte wissen, wie gut die Nebenquests sind, weil mich das im Grunde am ehesten beruhigt hat. Und die Nebenquests sind halt schweinegeil, wie bei Witcher. Mhm. Und du fährst halt hin, da sind Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und egal, wo du landest, du kriegst nicht wie bei GTA einfach nur irgendwie so einen Hotdog-Verkäufer oder bei Skyrim halt, sagen wir mal, eine Fetch-Quest oder so, sondern du kriegst halt jedes Mal eine coole Story serviert, die man sich allerdings auch geben muss. Also man kann auch so spielen, indem man alle direkt wegbolzt und sich nichts durchliest, dann verpasst man natürlich eine Menge. Aber die meisten Nebenquests, die ich gesehen habe, hatten nochmal so einen Kniff, den ich sehr cool fand, so einen Dreh. Das war mir das Wichtigste, aber dafür haben andere wieder mehr die Main-Quest gespielt, das habe ich weniger gemacht.
Okay, aber das ist beruhigend. Ich fand bei Witcher 3 auch die Nebenquests gut. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die fanden das unrealistisch, dass Geralt eigentlich unter Zeitdruck ist und dann spielt er überall Gwent. Aber Gwent war geil und ich hoffe, dass Cyberpunk auch noch irgend so ein Minigame drin hat. Mir ist es auch egal, ich gehe in eine Bar und spiele irgendwas, obwohl die Welt untergeht. Das nehme ich in Kauf.
Also es gibt ja schon mal Boxkämpfe zum Beispiel überall in der Welt. Die gibt's ja, ne, wie bei Witcher auch, gab's, glaube ich, Armdrücken, Gwent und
gab's noch was? Und die Boxkämpfe gab's auch noch.
Würfeln gab's, genau, und dann halt auch die Boxkämpfe. Jedenfalls die letztere Boxkämpfe habe ich ja schon ausprobiert, die sind auch überall in der Stadt. Und selbst die waren cool. Also dann haben die Gegner, der hatte ich, glaube ich, auch im Review gesagt, der eine Gegner hat sein Gehirn dupliziert und so ein Scheiß, also die abgefahrensten Sachen. damit selbst die halt nicht irgendwie so generisch wirken. So. Aber auch da wieder, das Kampfsystem war so ein bisschen, ihr kennt das aus Ego-Rollenspielen vielleicht aus anderen, es ist so ein bisschen nicht so taktisch, nicht so cool wie in Dark Souls, nicht so cool wie in Sekiro. Also das kann es auch nicht sein, weil die Kollisionsabfrage in Ego-Perspektive nie so genau sein kann, in Nahkämpfen zumindest.
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug über Cyberpunk geredet. Ja. Wir haben ja eine ganze Sendung darüber auch schon auf YouTube. Im Gaming-Kanal müsste sein. Wie gesagt, ich habe mich nicht großartig darüber informiert, denn ich möchte da reingehen und einfach alles so für mich entdecken. Und scheinbar gibt es sehr viel zu entdecken. Aber wo wir bei Rollenspielen sind, ich habe tatsächlich ein Spiel nachgeholt. Und das ist Fable Anniversary, habe ich endlich mal gespielt. Ich habe mit Fable 2 angefangen, dann habe ich mir Fable 3 geholt, sogar die Collector's Edition, hab's bereut. Das Spiel ist okay, aber war nicht sonderlich gut. Zum Schluss war jeder in meiner Stadt betrunken, weil ich Alkohol erlaubt habe. Und beim ersten Teil, muss ich sagen, das hat mich so begeistert. Und ich habe nicht gedacht, dass das passieren könnte, dass man zuerst die neueren Teile spielt und danach den älteren Teil und den immer noch cooler findet. Also, ich finde, Fable 1 gibt so das Gefühl von, okay, das ist so ein klassisches Abenteuer, was man immer in Märchenbüchern liest. Der junge Held oder die Heldin, die irgendwie berühmt werden möchte und Abenteuer leben möchte. Ja, also das habe ich tatsächlich einfach den ganzen Tag lang gespielt und konnte es nicht weglegen. Obwohl es jetzt auch nicht mehr so aktuell aussieht. Und es Ruckler und Frame-Drops aus der Hölle gab. Also ich habe es auf der Xbox One X gespielt, aber scheinbar hatte selbst die Originalversion schon die FPS-Probleme. Habt ihr es damals gespielt?
Ich habe bei Fable mal reingelunzt. Ich muss sagen, mir war das damals irgendwie zu kindisch. Keine Ahnung. Also das klingt jetzt total Banane, weil Zelda ist ja auch ein cooles Spiel. Ja. Aber irgendwie war mir das zu, das sah mir zu sehr nach Kirmesbudenbemalung aus, als ich es da gesehen habe. So bunt und so fantastisch und so, wie ich hier schon sehe, mit den großen, dicken Schwertern und so. Irgendwie war ich damals auf einem Gothic-Trip und mochte es erdig und handfest. Ich habe lieber einen Stock in der Hand als so ein komisches Elfengelöt. Mhm. Deswegen habe ich es nie angerührt und es wirkte auf mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja. Mir fällt kein passendes Wort, ich will dein Spiel nicht beleidigen. Also ich
Ich weiß schon, was du meinst und ich kann es auch nachvollziehen, denn ich hatte. Als ich überlegt habe, eben das jetzt dann nachzuholen, hatte ich auch Fable noch so ein bisschen als knuffig und so kindlich in Erinnerung. Aber es beginnt ja auch schon sehr dramatisch und es hat schon sehr düstere Seiten, muss man sagen. Obwohl es dann gleichzeitig auch wieder versucht, ein bisschen witzig zu sein und albern. Aber ich finde, es hat so eine schöne Balance. Es ist einfach leichte Kost und ich fand das jetzt so für die Zeit, wo jetzt noch nichts Großartiges rauskommt, außer The Last of Us. Das habe ich aber schon durch. Deswegen. Ja, war es einfach sehr schön, das einfach mal nachzuholen. Wer es noch nicht gespielt hat, ich kann es einfach nur empfehlen. Ich fand es ja beeindruckend schön. Überraschend schön. Vielleicht, weil ich auch die ganzen Timing Versprechen von Peter Molyneux nicht mitbekommen habe. Ilias, was?
Du bist mit dem Timing relativ gut dran, weil ja anscheinend, oder es sind zumindest Gerüchte und Spekulationen, ja sehr bald ein neues Fable kommen wird oder angekündigt wird.
Genau, stimmt. Das habe ich gelesen. Aber man muss ja auch sagen, die letzten paar Fable-Teile haben mir enttäuscht. Es gab dieses Fable Journey, war das dieses Kinect-Spiel? Wisst ihr das?
Ja,
noch?
Das war richtig grauenhaft. Das müsste am besten von allen Geschichtsbüchern irgendwie gestrichen werden.
Ja.
Das Ding ist aber auch, dass die letzten Fables auch so von Lionhead kamen und die sind ja mittlerweile geschlossen. Und ich glaube, dass sie dieser ganzen Fable-Marke so einen kompletten Neuanstrich geben möchten. Und dass das so eines der großen neuen Marken der Next-Gen-Xbox sein wird. Von daher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt ein richtig fettes Ding sein wird, dass sie super viele Ressourcen da reinbuttern, um halt Fable so als neues Zugpferd zu platzieren. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe nur Fable 2 gespielt, das fand ich auch maximal nett, muss ich sagen. Hatte hier und da echt ein paar nette Sidequests. Also gerade dieses DLC ganz am Ende, das quasi die Brücke zu Fable 3 ist. Das fand ich richtig geil, aber Fable 3 habe ich nie gespielt. Weil so geil fand ich Fable 2 nun auch wieder nicht. Es war für mich nett. War nie eine Serie für mich, die so einen krassen oder so einen starken Eindruck bei mir hinterlassen hat.
Aber genau da stelle ich mir halt so die Frage, ist es dann so schlau, nochmal auf Fable zu setzen? Vor allem, weil es ja in Bezug auf Perfect Dark nochmal genannt wurde, dass das wahrscheinlich auch nochmal rauskommt, ein neuer Teil. Weil scheinbar ist, also ich finde es zwar gut.
Was hat das mit Perfect Dark zu tun?
Es kam die News raus, dass eben ein neues Fable scheinbar kommen soll und ein neues Perfect Dark. Und ich finde, das sind so zwei Marken.
Da müssen wir aufpassen. Dieses Gerücht basiert nämlich auf Twitter-Handles, die gefunden wurden und die als Placeholder auch platziert wurden. Und das ist zum einen Fable und Perfect Dark gewesen. Und bei Perfect Dark hat sich der Dude gemeldet, dem der Twitter-Handle auch gehört und meint, ey, Leute, ist cool, dass ihr euch alle freut, aber ich bin eine Privatperson und das ist mein Twitter-Handle. Okay. Den habe ich nur aus Respekt auf privat gestellt, aber macht euch nicht zu viele Hoffnung. Es kann auch mit Fable der Fall sein. Bloß bei Fable sind die Spekulationen in den letzten Monaten immer konstant gewesen. Bei Perfect Dark war das so, okay, es ist auf einmal da. Und das auf Basis dieses Twitter-Handles, aber das wurde schon von dem Eigentümer des Handles schon revidiert.
Okay.
Aber es könnte auf jeden Fall noch ein paar Marken geben, ne? Neben Forza und Halo und was so diese Microsoft-Marken sind. So ein paar Exclusives oder so ein paar Knaller zum Launch, das könnte jedenfalls helfen, nachdem Sony jetzt ja so ein paar gezeigt hat. Insofern, da könnte es durchaus dabei sein. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass ein neues Fable dabei ist.
Genau, aber genau das meinte ich ja, weil ich finde, es gibt schon gute exklusive Microsoft-Titel, aber mittlerweile haben die Fans, glaube ich, schon Interesse dran verloren. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die Halo und Gears mögen. Aber ich denke nicht, dass es noch so viele gibt, die sich jetzt extra dafür eine Xbox holen. Und ich denke, bei Fable ist es das Gleiche. Ich finde Fable toll, aber ehrlich zu sein, würde ich mir jetzt auch keine Xbox holen, nur weil ein neues Fable kommt. Wenn, dann müsste das komplett anders sein und mich komplett von den Socken hauen.
Ja.
Hey, die haben sich so viele Leute, so viele Studios gekauft. Es wäre schon fast es wäre eine herbe Enttäuschung, wenn wir jetzt im Juli zu ihrem Showcase diese typischen Verdächtigen halt sehen, wie Halo, Forza und Fable wäre ganz geil, wenn das halt ein bisschen neuen Twist einfach erfährt. Aber wenn man das so safe fährt, das kann sich Microsoft irgendwie gerade nicht erlauben. Die können nicht safe spielen. Dafür ist ihre Position viel zu schwach. Die müssen richtige Knaller raushauen. Das muss anfangen mit Halo, dass sie halt Halo komplett neu inszenieren, super viel rein investieren und zusehen, dass sie der ganzen Marken einfach einen neuen Twist geben. Und ähnlich ist mit den ganzen Studios, dass sie einfach mal ein paar neue IPs vielleicht auch raushauen. Bei ihrem letzten Fanfest oder keine Ahnung, wie das genau hieß, da haben sie ja dieses eine große Rollenspiel gezeigt, das so, keine Ahnung, so Ghibli-mäßig auch aussah. Mhm. Und da müssen sie auf jeden Fall im Juli, keine Ahnung, das genaue Datum ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt, aber die müssen da sowas von liefern. Sonst sehe ich da, ehrlich gesagt, kein großes Oberwasser von denen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren.
Ja, vielleicht können sie sich auch besser darauf konzentrieren, jetzt wo es Mixer nicht mehr gibt und das quasi jetzt mit Facebook Gaming zusammengeschlossen wurde. Wer von euch war überrascht?
Es ist schon krass, wenn du dir ich sag sehr oft krass, fällt mir auf, egal. Es ist schon abgefahren, wenn du dir die Zahlen von Mixer anschaust, also gerade so zu Covid-Zeiten, jede Streaming-Plattform konnte irgendwie an Leute dazugewinnen. Twitch, es hat einen richtig krassen Peak gehabt, Netflix ist steil gegangen, YouTube musste seine Daten irgendwie drosseln, damit jeder sich YouTube anschauen kann, während jeder in Quarantäne ist. Und Mixer hat es einfach nicht geschafft, da irgendwie Leute ranzuholen. Und das ist vor allem schlimm, weil sie ja mega viel investiert haben. Sie haben Ninja dazugeholt, sie haben Shroud dazugeholt und Millionen in die Hand genommen. Und jetzt so von heute auf morgen diesen Kanal zuzumachen, ey, das ist schon, das ist ein bisschen peinlich einfach.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also Ninja und Shroud haben ja auch den Deal ihres Jahrhunderts gemacht. Ich glaube, Ninja hat 40 Millionen oder 20 Millionen und Shroud hat 10 Millionen bekommen und mussten ja nicht einmal ihr 4- oder 5-Jahres-Vertrag absolvieren. Die haben es trotzdem ausgezahlt bekommen. Und ich kann mich erinnern, dass Dr. Disrespect sich richtig aufgeregt hat, weil er auch ein Angebot bekommen hat, das sich aber weiterhin für Twitch entschieden hat. Und was hat es ihm gebracht? Jetzt ist er nicht mehr auf Twitch. Also ja, eigentlich, aber das ist schon so eine Verbindung, diese ganzen News. Ich glaube, die sind irgendeiner Sache auf der Spur.
Gibt's ja, denn? Ich stecke da eh nicht so drin. Ich weiß nur, dass es jetzt auch noch Prime geben soll. Dieses komische neue ominöse Twitch-Alternativ-Plattform, auf der dann eventuell auch Dr. Disrespect und Ninja, wie sie alle heißen, irgendwie mit teilnehmen sollen. Oder sind zumindest ein paar Gerüchte, dass sie sogar mit drinstecken jetzt schon. Das war's schon mit meiner Ergänzung. Das ist auf jeden Fall. Interessiert mich auch ehrlich gesagt alles nicht so richtig, muss ich sagen. Sollen sie alle machen. Man weiß auch noch nicht genau, wie ich das verstanden habe, warum der Disrespect überhaupt rausgeflogen ist. Also die Entlassungsgründe oder die Permanentbanngründe sind ja noch nicht hundertprozentig sicher.
Genau, nee, da ist noch nichts Offizielles bekannt. Ich glaube, Ilias hatte Vermutungen.
Genau.
Naja, es hieß halt nur, dass, also man hat ja diesen ganzen Vorwurfsskandal und MeToo-Skandal in der Gaming-Industrie mitbekommen. Der war in den letzten Monaten immer wieder präsent und jetzt in der letzten Woche vor allem auch sehr stark. Ich glaube, der prominenteste Fall ist so der Creative Director von Assassin's Creed Valhalla, der aufgrund von Vorwürfen zurücktreten musste. Und in Richtung Streamern gab es auch solche Vorwürfe. Twitch meinte ganz groß in einem Statement, dass sie diesen Vorwürfen nachgehen. Und kurz danach ist Dr. Disrespect gebannt worden. Also man geht jetzt davon aus, dass das mit diesen Vorwürfen zusammenhängt. Aber das ist, wie gesagt, nicht bestätigt und dementsprechend auch als Spekulation einzuordnen. Mhm. Um auf Mixer zurückzukommen, das Interessante ist ja, dass super viele Leute auf Mixer gegangen sind, um sich so eine Alternativ-Community aufzubauen und die einfach keinen Bock auf Twitch hatte oder auf Twitch sogar gebannt wurden. So, und jetzt stellt sich die Frage, was machen diese Leute eigentlich, die keine Streaming-Plattform mehr haben? Und deswegen ist dieses Prime-Ding, was Micha vorhin erwähnt hat, finde ich super spannend, weil man ehrlich gesagt nicht so wirklich weiß, woher kommt das jetzt? Ist das jetzt eine neue Streaming-Alternative? Wer ist da überhaupt dabei? Kommt das vielleicht sogar von den großen Streamern selber? Also man sieht, man hat nur so einen Twitter-Account gesehen, der von Ninja, Shroud, Disrespect, also den großen Streamern alle gefolgt wird. Ist das ein Konglomerat? Was ist das genau? Also es wird, glaube ich, sehr spannend zu verfolgen sein, was so in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem, wann sich das verfestigt, passieren wird.
Also erstens wichtig ist wohl, dass der Twitter-Account von diesem Prime, da gibt es irgendwie einen Satz, dass sie ganz besonders auf den respektvollen Umgang mit Frauen, whatever, eingehen wollen. Das heißt, es scheint so eine Art von Reaktion auf die Twitch-Vorfälle zu sein. In irgendeiner Form, wenn der Account von Twitter sich selber dazu so äußert. Das wollte ich nur noch ergänzen. Also eventuell ist ja der Disrespect sogar weggegangen, weil er die Vorwürfe so schlimm fand und nicht, weil er selber damit zu tun hat.
Ja, gut, er war schon sehr oft in der Schusslinie, weil er fremdgegangen ist, obwohl er verheiratet ist und ein Kind hat. Und deswegen hat er ja mal eine Auszeit genommen, um seine Ehe nochmal zu richten. Und er hat wohl auf einer TwitchCon irgendwie auf der Männertoilette was gefilmt und dann hat man Jungs gesehen und da hat er auch Probleme bekommen. Also ich glaube,
War auf der E3.
Es war auf der
E3. Da ist er aber in die Herrentoilette gegangen. Und während die Leute an den Pissoirs standen, hat er einfach gestreamt.
Genau, ja.
Aber Herren- oder Damentoilette, verstehe ich nicht.
Nee, Herren. Das war schon die Herrentoilette.
Ja, was soll's. Also, na gut, macht man nicht, aber gehört nicht in die Diskussion, oder? Oder na, vielleicht auch doch, ich weiß nicht.
Naja, vielleicht will das nicht jeder.
Es hat auf jeden Fall so gegen die Persönlichkeitsrechte verletzt, dass du Leute, die gerade pissen, ins Internet streamst. Da hast du, glaube ich, auch nicht so wirklich Bock drauf. Also ich kann das schon verstehen. Ist auch ein sehr spezieller Typ. Also mein Fall ist es nicht. Guck mir den nicht so gerne an, aber er hat eine mega Followerschaft und deswegen interessant als Teil des Diskurses, aber wenn ich ganz ehrlich bin, sind mir diese ganzen Streaming-Geschichten ist jetzt nicht das Interessanteste im
Genau.
Gaming, gerade für mich zumindest.
Das wollte ich auch gerade sagen, aber habe ich auch gerade schon gesagt, glaube ich.
Ja,
was ich ganz interessant finde, wir können ja mal, oder wollt ihr noch weiter darüber diskutieren?
Ich wollte auch nur sagen, es ist meistens so Drama, was man sonst auf ProSieben hört mit Red über Promis, ist das heutzutage halt YouTube und Twitch.
Ja. Ja, das stimmt, das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Wir haben irgendwie immer mehr Promis so im Gaming-Bereich, ne? Über die man so klatschen und tratschen kann. Auch so hier der Kotaku-Typ da, der Jason Schreier oder so. Das Gefühl, es wird fast mehr über ihn geschrieben als von ihm so. Also ständig ist er irgendwie im Gespräch und hat wieder irgendwas Provokantes gesagt oder hat über irgendwen gelästert oder irgendwelche Skandale aufgedeckt. Also die Leute aus der Gaming-Branche selbst sind mittlerweile echt so, könnte man einen Klatsch-und-Tratsch-Chef mitfüllen. So. Vielleicht sollte man dazu mal ein Format machen. Einfach nur mit Intrigen und wer hat was mit wem rum.
Das, ich würde es auch witzig
finden. Oder? Ja, das wäre doch lustig. Und dann auch so richtig, aber genau wie diese Klatsch-Zeitschriften, die man so im Kiosk kaufen kann, wo die einfach lügen, Eisenhardt. Die lügen ja Eisenhardt. Prinz Harry, keine Ahnung, whatever, ist doch wieder Prinz. Einfach so Behauptungen aufstellen und dann halt neuer walten Gerüchten, Informant so. Also das machen wir einfach. Los.
Ja, ich würde es mir angucken.
Geil.
Ja.
Was Ernsthaftes. Ich habe noch eine News mitgebracht, die fand ich ganz cool. Irgendwie ganz sweet. Und zwar, nee, aber auch ein bisschen traurig, muss vorsichtig sein, wie ich es formuliere. Da ist ein Dude, der seit langen Jahren EVE Online spielt. Und ihr kennt ja alle EVE Online, ist ja somit die älteste MMO-Community, die es so gibt eigentlich. Und die sind immer mal wieder für eine Schlagzeile gut. Größte Schlacht oder, keine Ahnung, am meisten Geld in die Luft geblasen ever oder so. Diesmal ist die Schlagzeile etwas trauriger. Und zwar, dieser Typ hat quasi bekannt gegeben in seiner Community, dass er wahrscheinlich nur noch ein Jahr zu leben hat, weil er Krebs hat. Und daraufhin haben sie eine von diesen fetten, übertriebenen Schlachten, wo ganz viel künstliches Geld in die Luft geblasen wird, zu seiner Ehren stattfinden lassen. Ich habe, glaube ich, auch ein Video an die Regie geschickt. Ihr müsst das mal aufmachen. Da kann man wieder...
Sieht man schon.
Ah, spielt gerade. Ah, okay. Und das finde ich immer so geil. Also mal davon abgesehen, dass es meistens nicht so aussieht wie diesen Trailern, die wir da jetzt sehen. Es ist meist ein bisschen aufgehübscht, sondern wenn man dann sich Gameplay-Strecken anguckt, dann ist es nur so ein Gewusel aus ruckelnden, zuckelnden Bildern. Aber ich finde es irgendwie geil, dass so eine Gaming-Community da einfach mal eben sowas raushaut für einen Typen.
Ja. Solche Schlagzeilen lese ich irgendwie häufiger bei so Sandbox-Games. Ich habe das Gefühl, dass die Community da ein bisschen eingeschweißter ist. Und ja, irgendwie versucht, jede Möglichkeit zu nutzen, um irgendwie ihm Tribut zu zollen. Also ich finde das total schön. Ich habe leider noch nie den Weg gefunden. Ich habe, wie heißt denn das? Nicht EVE Online und nicht Star Citizen. Es gibt auch noch so ein Raumschiff-Spiel.
Elite Dangerous?
Elite Dangerous habe ich auch seit Ewigkeiten und ich habe nicht reingespielt, weil ich Angst davor habe, dass das einfach zu komplex ist für mich.
Nee, das ist, glaube ich, nicht so komplex. Also das ist alles... EVE Online ist, glaube ich, das Schlimmste von denen, die du genannt hast. Also was ich zumindest gehört habe, weil es einfach am allerstärksten auch bisher halt auch MMO-Elemente und Wirtschaftselemente und so weiter hat. Also Elite Dangerous, ich glaube, das kannst du ganz gut für dich selber so, ne, so ein bisschen daddeln. Und Star Citizen, bis auf die Raumschiffmechaniken, ist bisher auch selber schaubar, was man da machen kann. Wobei das natürlich immer weiter aufgestückt wird. Aber da wag dich doch mal ran. Das ist nicht so komplex, wie du denkst. Und ziemlich cool auch, was die da alle machen.
Okay.
Aber EVE Online habe ich auch noch nicht probiert. Da war ich immer ein bisschen abgeschreckt, weil das einfach so krass lange schon in Entwicklung ist und so viele Updates bekomme. Ich habe das Gefühl, da muss man schon lange mit am Ball gewesen sein, um das zu spielen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Also wer weiß, vielleicht ist es auch total viel zugänglicher, als ich dachte.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, ob du weißt, wie viel so ein Schiff kostet. Aber wenn du das auch nicht gespielt hast?
Nee. Ich weiß nur, irgendwann hatte ich mal so ein paar andere News. Diese News gibt's ja schon seit Jahren. Immer wieder diese fetten Schlachten. Und da gehen dann ganz viele Schiffe, die so und so viel Ingame-Währung kosten, auf einen Schlag kaputt, weil irgendwer, keine Ahnung, es gewagt hat, an irgendeiner Grenze ranzufliegen und so weiter. Für mich ist das so ein großes soziales Experiment, EVE Online, weil so viele Menschen gleichzeitig da sind. Man kann sich wirklich angucken, wie Menschen ja im Grunde dann doch eben wieder wie dumme Affen reagieren, wenn irgendwas passiert. Und dann stürzen sich alle drauf und schmeißen mit Kokosnüssen, in diesem Fall Raumschiffen. Und bis am Ende halt alles kaputt geht. So. Und das finde ich irgendwie schon cool, weil da gibt es scheinbar wenig spielerische Grenzen in EVE Online. Wenig Regeln, die man nicht irgendwie doch brechen könnte. Und es hat ja diese wahnsinnig großen Server mit bis zu 10.000 Spielern in einer Welt, was ja, sagen wir mal, heutzutage auch nicht mehr so üblich ist. Diese Massively Multiplayer-Geschichten, die nehmen ja eher ab zugunsten von kleineren Geschichten. Und ich glaube, EVE hat immer noch die größten, fettesten Server, wenn ich mich nicht irre. Aber
Kann ich mir gut vorstellen. Ich frage mich, ob es diesen Shooter noch gibt. Das sollte ja eigentlich mit der PlayStation implementiert werden, dass du deine Bodeneinheiten eben als Konsolenspieler hast. Und die sich dann da wegballern können und das trotzdem in Verbindung mit dem PC-Spiel ist. Aber ich glaube, das hat nicht ganz funktioniert.
Ja, aber du meinst nicht EVE Valkyrie, diesen VR-Dings da, diesen VR-Ableger, oder?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann schon sein, dass ich das meine.
Weil das gab es auf jeden Fall und das war auch saugeil. Also bis auf, dass dann wie immer kotzübel war. Aber das war eins der besten Launch-Titel für die Oculus damals. Oder was war das für ein Launch? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall war es damals so einer der Vorzeige-VR-Titel, weil es halt wirklich komplett dafür gemacht wurde. Und diese Raumschlachten im Cockpit und so weiter sind einfach gemacht dafür. Also ich freue mich auch schon drauf. Elite Dangerous soll auch fantastisch sein mit VR-Brille. Und dann guckst du dich halt einfach um, siehst ein Schiff, was links neben dir langfliegt und wendest dann eben das Schiff. Und das ist so eine geile Spielweise einfach, finde ich, wenn man quasi sich selber umschaut und dann dahin fliegt. Das passt perfekt, weil die Hände eben autark sind vom Kopf. Und da macht es irgendwie Sinn. Mhm. Anders als bei einem Rennspiel, wo ich, wenn ich nach links gucke, halt in erster Linie die Grasbüsche sehe oder die Bäume, die vorbeiflitzen. Bei Raumschlachten macht es wirklich Sinn für die Übersicht. Und das fand ich schon cool.
Ja.
Star Wars nicht auch komplett darauf ausgelegt,
dass du
VR spielen wirst?
Da freue ich mich auch drauf, seit ich weiß, dass sie das für VR auslegen. Wie heißt das? Squadrons?
Mhm. Squadron, ja.
Seitdem freue ich mich erst drauf. Vorher dachte ich, ja, warum packen sie das nicht in ein neues Battlefront einfach als Modus oder als Map? Aber seit ich weiß, dass es eben schon eher wirklich, ja, wie sagt man, dramatische Action-Kampfszenen mit VR ist, dann ist es ja nochmal was anderes. Also spielerisch wahrscheinlich nochmal anders. Und auch näher an den Filmen mit einzelnen geskripteten Missionspunkten, die man, glaube ich, erreichen muss im Multiplayer. Also da freue ich mich seitdem mehr drauf, seit ich weiß, dass man es mit VR spielen kann. Das ist halt saugeil bestimmt.
Ja, glaube ich auch. Was jetzt auch saugeil war, fand ich diese Sendung. Die ging sehr schnell vorbei. Die Zeit ist leider schon um. Wirklich. Es war wunderschön, dass du mal da warst, Michael. Demnächst auch natürlich häufiger mit am Start. Und dann werdet ihr auch erfahren, was Michael denn eigentlich alles so plant für die Redaktion. Wer wird gefeuert, wer darf bleiben? Wir machen da auch noch so eine Reality-Show draus.
Deswegen habe ich euch beide hier gerade eingeladen, damit ihr direkt live vor den Zuschauern erfahrt. Ihr dürft jetzt gehen. Ja. Einmal Spaß. Aber es war heute mein erster Tag. Nicht ganz, weil eigentlich fange ich erst übermorgen an.
Ja.
Ich bin heute schon mal beim Game Talk dabei. Aber ich glaube, wir werden an diesem Game Talk hier, in diesem Format sogar drin sitzen, gerüchteweise auch ein bisschen rumschrauben und gucken, wie man es noch besser machen kann. Darf man gespannt sein. Keiner Spoiler.
Sehr gut. Also wenn ihr Zuschauer Ideen habt, wie man es besser machen kann, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten abonniert gerne den Kanal. Wir haben den Supporters Club. Ihr könnt sehr viele Dinge machen, Glocke drücken und liken und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht's weiter mit Hallo Homeoffice und dem Wandertag. Also viel Spaß damit. Haut rein. Tschüss.
Tschö.
Ciao.